ihre persönlichen Interessen mit den Interessen ihrer Klasse verwechselt hat. Dadurch wurde der Mythos unser Staat angekratzt und unseres von den Herrschenden so sorgsam propagandiertes gemeinsames staatliches Boot bekam für die Bourgeoisie erschreckend große Risse. Was dahinter hervorschaute, war die ungeschminkte Fratze des Klassenstaates, der Herrschaft dieser Bourgeoisie. Nicht aber die Diktatur des Staatsschutzes, der nämlich ist, war und bleibt immer ein Instrument der Herrschenden. Was sich ändert, sich ändern kann, ist seine größere oder kleinere Dominanz innerhalb der Exekutive. Das ganze Ereignis, also Widersprüche innerhalb der Kapitalisten, ist auch für die Schweiz nichts Außergewöhnliches. Auch der Staatsschutz als Ultima Ratio der Herrschaftsinstrumente war immer wieder in solche Widersprüche involviert. Erinnern wir uns zum Beispiel an die PUC 1905, wo es auch um die Praktiken der politischen Polizei ging, oder an den Selbstmord von Bundesanwalt Dubois in den 60er Jahren, der zur Zeit des Befreiungskrieges in Algerien als Spitzel für die Franzosen gearbeitet hat. Er hat die ägyptische Botschaft als Drehscheibe des Widerstandes abgehört und die Informationen den Franzosen weitergeleitet. Und als er aufgeflogen ist, hat er sich erschossen. Außergewöhnlich eigentlich an dem konkreten Fall ist die hohe Stellung der KOP in der Regierung, was eine größere Demaskierung der scheinbar so demokratischen unserem Staat zur Folge hatte. Dass sich aus den Folgen der inneren Widersprüche des Bürgertums keine verschärfte Konfrontation zwischen den Herrschenden und dem Volk entwickeln kann, das ist eines ihrer Probleme, mit dem sie heute zu kämpfen haben. Auf der anderen Seite jedoch geht es dem Staat darum, aus den Fehlern zu lernen, insbesondere einige seiner Instrumente, wie zum Beispiel der Staatsschutz, zu perfektionieren, auch vor dem Hintergrund einer veränderten globalen politischen Situation, die innere Sicherheit neu zu bestimmen. Traditionsgemäß übernimmt auch heute wieder vor allem die Sozialdemokratie und ähnliche Kräfte diese Reformarbeit. Um die entstandenen Risse reformistisch zu kanalisieren, operieren sie mit dem Begriff vom Staat im Staat, den es zu bekämpfen gelte. Der Ablauf staatlicher Reaktionen auf den Prozessverlauf von sozialen und politischen revolutionären Bewegungen erhält immer auch den Charakter der herrschenden politischen Institutionen insgesamt. Bürgerliche Traditionen, ideologische Grundeinstellungen und der Klassencharakter, das alles wird in die Dialektik von Revolution und Kontrrevolution, das heißt also revolutionärer Handlung und staatlicher Antwort darauf, deutlich. Wer die jeweilige politische Kultur eines Systems kennenlernen will, kann keinen besseren Indikator finden, als die Reaktion des Staates auf die revolutionäre Bewegung zu analysieren. Denn in diesem Verhältnis wird mit offenen Karten gespielt, für Schminke jeglicher Couleur fällt der Raum. So ist es kein Zufall, dass alle Enthüllungen, sogenannten Enthüllungen der letzten Zeit in Sachen Staatsschutz für die revolutionäre Linke schon immer Bestandteil ihrer Analyse über diesen Staat waren. Es gibt keinen Staat im Staat, sondern höchstens ein kausaler Zusammenhang zwischen herrschender Klasse, ihrem Staat und dem Instrument Staatsschutz. Mit diesem Begriff wollen die Sozialdemokraten vom wirklichen Widerspruch herrschende Klasse, Staat versus unterdrückte und ausgebeutete ablenken, und ein typischer künstlicher Dissens an seine Stelle setzen, nämlich der vom Volk versus Staatsschutz. Die BUPO beschützt die Herrschenden und ihren Staat auf der Grundlage allgemeiner politischer Richtlinien, die von der Legislative und der Exekutive ausgearbeitet werden, mit Beteiligung der Sozialdemokraten. Es ist eine schlichte Lüge, wenn die jetzt faktisch behaupten, von nichts gewusst zu haben, wo sie doch maßgeblich daran beteiligt waren. Beispiele dazu haben wir schon von Beni gehört. Was die wollen, ist die Modernisierung des Staatsschutzes Richtung Aufstandsbekämpfung, wie sie in anderen europäischen Staaten betrieben wird. Ob die eine Fraktion jetzt für die Spionageabwehr, die Bekämpfung von Schwerkriminalität, politische Gewalttaten und Terrorismusbekämpfung eine politische Polizei vorsieht, oder die andere Fraktion meint, für diese Delikte genüge die Kriminalpolizei, ist bedeutungslos. Für beide geht es darum, den inneren Feind neu zu definieren, beziehungsweise Strategien dagegen zu entwickeln und die veralteten Modelle über Bord zu werfen. Der Begriff Aufstandsbekämpfung, ein Begriff, den wir verwenden, beinhaltet die aktuelle Bekämpfung des inneren Feindes. Wir wollen das kurz wieder einmal ausführen. Aufstandsbekämpfung umfasst alle bewusst eingesetzten, umfassenden Techniken der Konterrevolution. Wo der Imperialismus herrscht, ist zumindest eine latente und häufig entwickelte Situation von Widerstand gegeben. Die Herrschenden sind also, wenn nicht akut, doch präventiv gezwungen, laufend konterrevolutionäre Maßnahmen durchzusetzen. Dieses Verhältnis ist als dialektisches determiniert. Was sich ändert, sind die Strategien und Taktiken. Sie müssen immer wieder an die konkrete politische Situation angepasst werden. Die heutige Strategie in der Aufstandsbekämpfung beruht auf den umfassenden Einschätzungen der gesellschaftlichen Entwicklung von Seiten des Kapitals und der Träger der Staatsmacht seit den 60er Jahren, also jener Zeit, die immer noch aktuelle Form des revolutionären Kampfes inklusive des bewaffneten Kampfes hervorbrachte. Der frühere BKA-Bundeskriminalamt-Chef Herold, er sagt von sich, er sei Antifaschist, Sozialdemokrat und Gewerkschaftler. Er formuliert das so: Zum ersten Mal in der Geschichte, in der menschlichen Geschichte findet auf dem Erdball kein großer Krieg statt. Dagegen ist der Kleinkrieg, der Volkskrieg, die innenstaatliche Auseinandersetzung zum heute üblichen Austragungsmittel der Konfliktlösung geworden. Im Bewusstsein der Massen wird diese Veränderung weltweit von einer moralischen Umbewertung begleitet. Und zu Europa sagt Herold weiter: Es wäre höchst gefährlich anzunehmen, dass der Prozess der Revolutionierung Europas nicht eingeleitet werden könnte. Zitat Ende. Das heißt eigentlich, als Möglichkeit muss also dieser revolutionäre Prozess in den auf Abwehr gerichteten Überlegungen schon jetzt real existieren. Das heißt, der Apparat ist schon heute auf das mögliche Morgen vorbereitet. In der Praxis nehmen wir das dann meistens als die sogenannte überspitzte Reaktion des Staatsschutzes wahr. Aufstandsbekämpfung heißt mit anderen Worten die unbedingte Verteidigung des kapitalistischen Systems, trotz dem Bewusstsein, dass diese Verteidigung also die weiteren Verschärfungen der Widersprüche zwischen herrschenden Kapitalisten und großen Teilen der Bevölkerung zur Folge hat. Also der existenzielle soziale Frieden in der Schweiz auch symbolische Fiktion bleibt und ist. Für diese widersprüchliche, komplexe Situation braucht es eine Doktrin oder Ideologie. Wir kennen, wie schon erwähnt, die Doktrin der nationalen Sicherheit und die Doktrin der inneren Sicherheit. Beide werden wir versuchen, inhaltlich zu füllen, wobei die eine Doktrin, die der inneren Sicherheit, immer mehr zugunsten der veralteten nationalen Sicherheit als Grundlage zur Aufstandsbekämpfung angewendet wird. Diese langsame Verschiebung des Schwergewichts in der Zusammensetzung der Doktrinen, also sie sind nie eigentlich in der einen Kultur, sondern sie sind immer zusammengesetzt aus den beiden Momenten. Also diese Verschiebung eigentlich des Schwergewichts hat ihren Ausgangspunkt auf internationaler historischer Ebene, nämlich in der Erfahrung mehrerer NATO-Staaten mit Niederlagen in militärischen Konflikten mit Befreiungsbewegungen im Drittkont. Die Essenz dieser Niederlagen fasst ein französischer General sehr prägnant zusammen, ich möchte so zitieren: Die überraschenden Erfolge der Entkolonialisierungskriege lassen sich auf diese Weise erklären. Anscheinend siegt der Schwächere über den Stärkeren, doch tatsächlich liegen die Dinge in moralischer Hinsicht genau umgekehrt. Was wiederum im Schluss erlaubt, dass der begrenzte Krieg in erster Linie auf dem Feld der Moral ausgefochten wird. Zitat Ende. Mit Moral meint dieser französische General natürlich politisches Bewusstsein, Politik, Legitimität, genau die Ebene, die mit der Kriminalisierung unterlaufen werden soll, doch das später. Die Doktrin der nationalen Sicherheit, vor allem entwickelt in lateinamerikanischen Staaten, insbesondere in Brasilien, in den 50er, 60er Jahren, mit ihrer militärischen Hauptkomponente, die von einem permanenten inneren Kriegszustand ausgeht, der von außen durch den sogenannten Kommunismus gesteuert wird, ist eigentlich das ideale Instrument eines zentralistischen und autoritären Staates, entspricht aber daher nicht so sehr den bürgerlichen Herrschaftsformen, wie sie hier praktiziert wird. Zwar werden einzelne Momente der nationalen Sicherheit immer wieder angewendet, doch braucht es für die veränderten Bedingungen eine neue, umfassende Doktrin, die der inneren Sicherheit. Wie schon erwähnt, ist die Entwicklung zur inneren Sicherheit ab 1969, zuerst in der BRD, vor dem Hintergrund des revolutionären Aufbruchs nach 1968 zu sehen. Das Feindbild wurde in diesem Prozess tendenziell komplexer und löste langsam die fünfte Kolonnenthese, das heißt also der Gruppen von Moskau gesteuerter Feinde. Diese fünfte Kolonnenthese wurde langsam abgelöst. Der Feind musste in erster Linie im Inneren gesucht werden und ist daher vielschichtiger und in seinen Aktionen facettenreicher. Um diese Situation zu analysieren, musste die Unfähigkeit der Sicherheitsinstitutionen und die veraltete Denkweise der Staatsschutzbeamten bewunden werden. Kern der neuen Idee war und ist, dass die innere Sicherheit nicht nur die direkte Bekämpfung des Klassenfeindes umfasst, sondern sie ist immer auch ein sozial gestaltendes Element der gesamten Innenpolitik. Zitat: Damit dringt die Polizei auf breiter Front vom bisherigen Fahnden zum künftigen Forschen vor. Das Zitat ist wieder vom BKA-Präsident Herold. Ex-Justizminister Vogel, SPD, drückt die Doktrin noch prägnanter aus, wenn er sagt, Zitat: Sozialdemokratische Sicherheitspolitik ist im Kern Gesellschaftspolitik. Zitat Ende. Der inneren Sicherheit geht es nicht mehr nur darum, repressiv zu wirken, wobei sie das nie vergisst, wir spüren das auch immer wieder, sondern darum, die soziale Wirklichkeit, das im Unterschied eigentlich zur nationalen Sicherheit, die von einer Fiktion ausgeht, gemäß eines umfassenden Sicherheitskalküls planerisch mitzugestalten. Somit leugnet die innere Sicherheit nicht, dass die neuen Kampfformen objektive aus dem System entstandene Ursachen hat. Folgerichtig werden auch weniger Wahlprozente der reformistischen und revolutionistischen Parteien als Grundlage für die Gefährdungsanalyse der Herrschenden genommen. Auch die Frage der sogenannten Gewalt ist für diese Analyse nur insoweit relevant, als sie von revolutionären Gruppen ausgeübt wird, weil eigentlich die Ziele der revolutionären Gruppen interessieren und die Gewaltfrage nur als Vehikel zur Kriminalisierung gebraucht wird. Unter anderem werden folgende allgemeine gesellschaftliche Entwicklungen als Sicherheitsrisiko eingestuft, also Originalton aus BRD-Sicherheitskreisen, also die wachsende Bereitschaft in der Bevölkerung für ihre Interessen mittels direkter Aktionen selbst einzutreten, dann eine wachsende Gefahr des Übergreifens der Unruhe bewussterer Kräfte bzw. Bewegungen auf andere Klassenteile, insbesondere angesichts einer eventuell anhaltenden ökonomischen Krise, und das Auftreten differenzierter kommunistischer und anderer revolutionärer Positionen, die nicht mehr von bestimmten Machtzentren abhängig sind. Diese Gefahrenanalyse hat natürlich nichts mehr mit sogenannten Delikten zu tun, wie uns das einige klar machen wollen. Ich möchte mal zwischendurch zusammenfassen. Die sich abzeichnende Modernisierung sprich Perfektionierung des Staatsschutzes, spielt sich vor allem im Rahmen der Doktrin der Innensicherheit ab, die sich durch Prävention, einer Kombination von Repression und Sozialpolitik und der Anerkennung von gesellschaftlichen Widersprüchen charakterisiert. Ihr Ziel ist in der Aufstandsbekämpfung, die Massenloyalität zum bestehenden Rechts- und Gesellschaftssystem zu sichern, bei gleichzeitiger Isolation der revolutionären bewussten Kräfte. Diese Entwicklung verläuft über längere Zeit. Sie verläuft weder geradlinig noch ohne Widersprüche und sie ist daher von uns nur an bestimmten Punkten überhaupt sichtbar. Soweit mal die Zwischenzusammenfassung. Abschließend möchte ich auf einen Widerspruch bzw. den Versuch der Herrschaftstechniker, ihn zu lösen, noch eingehen. Wie soll der innere politische Feind bekämpft werden, wo es ihn doch eigentlich gar nicht geben darf? Wir leben ja in einer Konsensdemokratie, in der es weder Klassen noch unten und oben gibt. Die Ausbeuter heißen Unternehmen und die Ausgebeuteten Arbeitnehmer. Alle in einem Boot sitzen, wobei zwar viele ruht und wenig steuern, aber das muss ja wohl so sein. Die Zauberformel, um dieses Problem zu lösen, heißt Terrorismusbekämpfung, sogenannte Terrorismusbekämpfung. Da es in der Auseinandersetzung zwischen den Klassen in erster Linie um Politik, politisches Bewusstsein, politische Legitimität, politische Glaubwürdigkeit etc. geht, diese Politik aber auf der Seite der sogenannten Schwächeren steht, wurde auf den Kunstgriff Entpolitisierung bzw. Kriminalisierung des politischen Feindes zurückgegriffen. Politisch ist, was sich im Rahmen der herrschenden Gesetzlichkeit abspielt. Wer darüber hinaus das bürgerliche Gewaltmonopol ankratzt, ist kriminell und wird dementsprechend behandelt. Punkt. Fertig. So einfach ist das für einige. Legitim ist das, was die Herrschenden sagen. Die revolutionäre Linke, die natürlich das bürgerliche Gewaltmonopol in keiner Weise in Frage stellt, wird pauschal außerhalb der Politik angesiedelt. Da sie auch keine sogenannten normalen Kriminellen sind, wurde der Begriff Terrorismus mit seinem negativen Bedeutungsgehalt als krimineller Gewaltakt immer wieder neu aufgetischt, als sogenannter Euroterrorismus, als sogenannter internationaler Terrorismus, als sogenannter Narkoterrorismus etc. etc. Dieser Bedeutungsgehalt des Begriffs Terror wurde erst im Zuge der antibolschewistischen Propaganda nach 1917, insbesondere unter dem Einfluss von Karl Kautsky, durchgesetzt. Sogenannt terroristisch sind seitdem die Fallgruben des Vietcong, nicht der Napalm der US-Armee, die Flugzeugentführungen der Palästinenser, nicht die Massaker der zionistischen Flugwaffe, die in Jugoslawien festgenommenen RAF-Mitglieder, nicht aber die Mitglieder der kroatischen Reaktionären Ustascha, deren Auslieferung Jugoslawien damals verlangt, etc. etc. Mit einem simplen Trick werden die revolutionären Handlungen generell auf Gewalt reduziert, die sozialen Bedingungen, aus denen sie entstanden sind, sind ausgeblendet. Dem politischen Feind Gewalt vorzuwerfen, ist wiederum ein Mittel, ihn außerhalb der Politik zu stellen und gegen ihn die sogenannte Solidarität der Bevölkerung zu mobilisieren. Und Gewalt heißt natürlich Gewalt der anderen, während die eigene Gewalt als legitimes politisches Mittel dargestellt wird. Die am lautesten gegen die Gewalt der Straße ausrufen, verlangen gewöhnlich zugleich am energischsten ein gewaltsames Durchgreifen des staatlichen Gewaltmonopols. Fazit dieser Problemlösung: Der innere Feind ist nicht politisch, weil er das System als System in Frage stellt, sich also nicht an die von den Herrschern vorgegebenen Spielregeln hält. Er ist aber auch nicht kriminell, er ist viel gefährlicher, er ist ein Terrorist oder Terroristin oder zumindest eine sogenannte Terrorsympathisantin oder ein Terrorsympathisant. Terrorismus ist Gewalt, das heißt wiederum Delikt, die nichts mit Politik, aber viel mit Strafrecht zu tun hat und durch die Bullen und Justiz bekämpft werden. Ohne dass der Staat politisch handeln muss, das heißt die Politik, die auf der Seite des Schwächeren steht, bleibt ausgeblendet, kann er ihn effektiv bekämpfen. Wer lässt sich nicht gegen sogenannte Kriminelle mobilisieren? Dass die Neuformulierung zur Bekämpfung des inneren Feindes nichts mit gewalttätigen Delikten zu tun hat, sondern mit den Zielen dieses Kampfes, ist in den Aussagen von Vertretern der Herrschenden selbst immer wieder deutlich ersichtlich. Der Präsident des Verfassungsgerichts der BRD, Benda, stellt unmissverständlich fest, Zitat, die Gefahr geht von gesellschaftlichen Gruppen mit verfassungsfeindlichen Zielsetzungen aus und die trifft mit einer sich langsam verbreiteten Verfassungsverdrossenheit in der Bevölkerung zusammen, die sich bei den Älteren in Gleichgültigkeit ausdrückt, bei vielen jüngeren Menschen als Skepsis, offene Ablehnung oder romantische Hinwendung zu den Idealen anderer Gesellschaftssysteme erscheint. Zitat Ende. Also eine Aussage, die gerade auch in der Schweiz eine gewisse Gültigkeit hat. Es gehörte übrigens zu den Errungenschaften der bürgerlichen Revolution, dem politischen Gegner eine bevorzugte Stellung im Strafprozess zu gewähren. Die Bourgeoisie respektierte damit in einem gewissen Umfang damals jenes Mittel in der politischen Auseinandersetzung, durch das sie einst selbst zur Herrschaft gelangt sind, also außerhalb der jeweiligen Gesetzlichkeit stehende Handlungen. Also bin ich bald am Ende, soweit also die allgemeinen Überlegungen zur Entwicklung einer neuen inneren Sicherheit, zu einem neuen, effektiveren Staatsschutz, wie wir meinen. Im nächsten Teil werden wir diese allgemeinen Gedanken zur momentanen Entwicklung weiter mit konkreten, mit Beispielen füllen.
The company, and I've got hunger working for me. Listen, and you begin to understand. I built my profits on stolen land. It's the economics of supply and demand, and I make the demands around here.
Thank you. show tonight. We've got lots of surprises in store for you at home. In keeping with the fashion for charity, not change, is our contribution. We call it Slag Aid. For every pop star that we slag off today, £1 million will be given away. A fertile paradise where everyone sings Beatles songs and buys shares in EMI. Charity starvation of rock and roll. Let it be, hey Paulie. Freddie Mercury, this is your life. Thank the Lord that you were born white, and thank apartheid for this wonderful opportunity to battle your hypocrisy in sun. A bit of a hot potato at the moment, eh, Fred, in South Africa. Well, I'm sure there's a video in there somewhere. David Bowie, the price is right. With a suit full of compassion and a god full of shite. Still the voices of those who would doubt. Coca-Cola for the pennies to end this drought. David, the world can only take so much.
Die folgende Konkretisierung hat zum Ziel, die aufgestellte These, nämlich, dass für den Staat die Zeit reif ist, für eine adäquate Sicherheitsanalyse praktisch fassbar zu machen. Wir finden dies wichtig, weil wir der Meinung sind, dass wir in den nächsten Jahren mit den Konsequenzen dieser neuen adäquaten Sicherheitsanalyse und das, was die Staatsschutzstrategen daraus machen werden, konfrontiert sein werden. Deswegen ist es für uns wichtig, auch versuchen, konkret das zu fassen, was wir bis anhin erklärt haben. Denn wir haben vorher gehört, dass sich die Aufstandsbekämpfung auf verschiedene Doktrine, das heißt Ideologien, stützt. Und im Fall von der Schweiz hat sie dies bis anhin vor allem auf die nationale Sicherheit getan. Die Veränderung von der äußeren Lage, das heißt im Ostblock, trägt natürlich mit dazu bei, dass dem alten Feindbild, nämlich der Fiktion von der sogenannten bolschewistischen Gefahr, schnellstmöglich der Rücken zugekehrt wird, um sich nicht länger lächerlich zu machen. Zumal auf internationaler Ebene die Geheimdienste von der USA und der SU, also der Sowjetunion, bereits im Sommer 1989 ihre ersten Antiterrortreffen hatten und laut dem US-Spezialisten Brian Junkins auch keine großen Widersprüche zwischen der USA und der SU bezüglich den Geheimdiensten zu verzeichnen gewesen seien. So muss also auch auf nationaler Ebene, wie zum Beispiel ein klassischer Vertreter von dieser Doktrin, der Stabschef von der Zürcher Kapo, Tommen, umgelernt werden. Aus folgendem Zitat geht sehr schön hervor, wie sich diese Doktrin in erster Linie auf den von außen agitierenden Feind stützt. Ich zitiere: Wir stehen mitten im verdeckten Krieg, weil nahöstliche und europäische regionale Auseinandersetzungen unser Land nicht aussparen und weil weite Teile Europas von einem politischen System beherrscht werden, das seit seiner Entstehung in der Oktoberrevolution als sicher annimmt, sein eigenes Überleben vertrage sich nicht mit der Nachbarschaft eines freiheitlichen Systems. Ein kurzer Blick auf die Geschichte soll uns zeigen, wo die Wurzeln dieser Doktrin zu finden sind und wie sie schon damals versucht hatten, eben dank dieser Doktrin, den eigenen inneren politischen Widerstand, der also aus den sozialpolitischen Widersprüchen von dem Lande hier entsteht, zu bekämpfen und gleichzeitig aber wegzuleugnen. Als 1851, also ich mache jetzt diesen historischen